Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Wie spricht man eigentlich einen Bischof korrekt an und wer unterschreibt seinen Urlaubsantrag? Das sind Fragen, die ich dem Bundesseelsorger der Malteser, Bischof Heinrich Timmer-Evers, gestellt habe. Außerdem hat er mir erzählt, welch besondere Ehre es für ihn war, die Messe während der Romwallfahrt im Petersdom vom Hauptaltar zu feiern. Heute ist eine ganz besondere Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden, denn diese besondere Aufnahme findet nicht nur in Rom, beziehungsweise 20 Kilometer außerhalb Roms, in Sacrofano statt, sondern wir nehmen sie auch noch auf der 14. Malteser Wallfahrt auf. Und dann habe ich auch noch einen sehr besonderen Gast bei mir. Es ist der Bundesseelsorger der Malteser und Bischof von Dresden-Meißen. Herzlich willkommen, Bischof Heinrich Timmer-Evers.
Dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu können.
Ja, vielen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen würde, es interessiert, glaube ich, viele, wie werden Sie denn richtig angesprochen? Eminenz, Exzellenz, was sagt man?
Also ich bin mit der Anrede Bischof voll und ganz zufrieden. Also die, sagen wir mal so, die protokollarischen Anreden beim Kardinal sind Eminenz und beim Bischof sagt man Exzellenz. Aber ich muss sagen, dass ich darauf keinen Wert lege.
Haben Sie noch nie darauf Wert gelegt? Ist Ihnen völlig wurscht?
Nein, das ist mir, ja.
Dass Sie mal Bischof werden, hat doch wahrscheinlich schon so ein bisschen in der Wiege gelegen bei Ihnen, weil Sie sind, ich habe es nachgelesen, in Nikolausdorf geboren.
Naja, also Nikolausdorf ist mein Heimatort. Der hat den Namen nicht von einem Bischof bekommen und schon gar nicht von dem heiligen Nikolaus, sondern der Ort ist eine Gründung oder die Ermöglichung, dass man hier gründen konnte, ein Dorf, eine Siedlerdorf bilden konnte, ist dem Erbgroßherzog Nikolaus von Oldenburg zu verdanken, denn der hat im Grunde das ganze Territorium zur Verfügung gestellt und in Angedenken seines Einsatzes und seines Wirkens hat man dann diesen Ort Nikolausdorf genannt und der Bezug zum heiligen Nikolaus kam erst viel später, dadurch, dass Kinder schlicht und ergreifend einen Brief an den heiligen Nikolaus geschrieben haben und die Vorstellung war, der wohnt natürlich in Nikolausdorf. Und so hat die Poststelle in Nikolausdorf sich dann bemüht, die Briefe zu beantworten und daraus wurde eine große Aktion.
Hätte aber nahe liegen können, dass das schon irgendwie bei Ihnen in der Wiege gelegen hätte. Wann ist es denn bei Ihnen so der Fall gewesen? Wann war Ihnen klar, dass Sie Theologie studieren wollen?
Ja, das Theologiestudium, die Klarheit ist mir eigentlich gekommen, also da war ich 16, 17, da war das so der Wunsch, ja, ich möchte Theologie studieren und Priester werden, das war für mich schon im Blick, auch dadurch, dass ich sicherlich sehr beeindruckende Persönlichkeiten erlebt habe, sowohl in der Schule, Religionslehrer, zwei, die waren sehr überzeugende und auch für mich sehr sympathisch wirkende Priester. Und ich hatte in meiner Verwandtschaft einen Großonkel, der auch Pfarrer war und der in der Nazizeit Schreckliches erlitten hat, soeben so gerade noch vor einem Konzentrationslager davongekommen ist. Und der war davon, von dieser Erfahrung sicher sehr geprägt. Aber der hat nie davon gesprochen. Alles das, was ich dann über diese Phase seines Lebens erfahren habe, habe ich durch meine Eltern erfahren.
Das heißt, Sie haben mit ihm gar nicht drüber gesprochen?
Nee, das war erst später, als ich dann mit meinen Eltern später darüber gesprochen habe. Für ihn war das kein Thema. Er hat auch von sich aus nie davon gesprochen. Von daher, naja, es sind Persönlichkeiten, die mich sehr beeindruckt haben. Und da ist sicherlich auch der Wunsch entstanden, das, was sie tun und wie sie leben, das könnte etwas für mich sein.
Und war es auch von Anfang an Ziel, mal Bischof oder mehr zu werden oder das hat sich entwickelt irgendwann?
Also Bischof wird man nicht, weil man es gerne werden möchte, sondern weil irgendwann, so war es bei mir jedenfalls, dann die Nachricht kam über den Bischof von Münster damals, also der Heilige Vater hat sich zum Weihbischof ernannt und dann hat man nur die Chance, ja oder nein zu sagen. Das war für mich schon eine Überraschung. Ich hatte mich auf eine neue Pfarrstelle im Münsterland eingestellt, innerlich schon und hatte mich dort auch schon vorgestellt. Aber dann kam es eben ganz anders. Ja, warum das so gekommen ist, das bleibt im Letzten dann auch ein Geheimnis, das ich nicht bis ins Letzte ergründen kann und ja, und auch nicht will.
Es war Papst Johannes Paul, glaube ich, der Zweite, der Sie dazu ernannt hat. Wenn man so eine Info bekommt, möchtest du das machen oder möchtest du das nicht machen? Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie den Tag erlebt?
Das kam der Anruf vom Bischof und er wollte am liebsten sofort meine Zustimmung haben. Nun war ich mit dem Bischof und er mit mir sehr vertraut. Also wir hatten eine gute Beziehung zueinander. Dann habe ich ihm gesagt, also das kann ich jetzt nicht. Man muss zumindest einmal drüber schlafen. Wir wichtige Entscheidungen, die kann man nicht so einfach so aus dem Bauch heraus. Darüber muss man nachdenken und vielleicht auch ein bisschen darüber beten und einmal drüber schlafen. Und dann bekam ich die Antwort, du schläfst sowieso nicht heute Nacht. Was stimmt, aber dann war für mich der Tag, der neue Tag dann schon auch ein Tag des Nachdenkens, aber auch des Betens, des nach innen hin mal hinhören, worauf lässt du dich da ein? Und ich habe dann am Ende des Tages auch dann dem Bischof gesagt, dass ich bereit bin.
Das heißt, Sie haben quasi 24 Stunden für die Entscheidung gebraucht und dann haben Sie ja gesagt. Ja. Aber das heißt, es läuft auch nicht über den Heiligen Vater direkt, sondern da ist der Bischof dazwischen und der fragt dann.
Also die Frage hat der Bischof mir gestellt, die endgültige Frage. Dann war aber schon die Ernennung ausgesprochen. Der Bischof, bei den Weihbischöfen ist es so, dass der amtierende Bischof dem Papst drei Vorschläge macht und von den drei Vorschlägen wählt dann der Papst einen aus. So ist das Vorgehen. Natürlich ist das Verfahren umständlicher, da werden viele Umfragen gemacht, werden Personen befragt. Und der apostolische Nuntius ist eingeschaltet, der gibt dann ein Votum ab. Aber im letzten liegt es dann bei der Bischofskongregation in Rom, die dem Papst dann die Liste oder beziehungsweise den Vorschlag nennt, der könnte es sein. Und umgekehrt, je nachdem, wie das Konkordat zwischen den einzelnen Bundesländern aussieht, bei einem Diözesanbischof, stellt in der Regel der Papst eine Dreierliste auf und davon wählen die Domkapitel dann den Bischof und nur in den bayerischen Diözesen gibt's noch eine andere Regelung.
Das heißt, der Papst muss aber ganz schön viele von seinen Schäfchen auch kennen, oder?
Der Papst wird die wenigsten kennen, aber dafür hat er eine Kongregation, man könnte auch sagen ein Ministerium, das Ministerium wurde zuletzt von dem jetzigen Papst geleitet. Der war also in den letzten 2 Jahren eben verantwortlich für die Bischofsernennungen. Und die prüfen natürlich sehr wohl und intensiv die verschiedenen Zeugnisse und Gutachten und wägen dann ab, wen sie auf eine Kandidatenliste zum Papst bringen. Das ist ein langes Verfahren, sicherlich auch ein sehr mühsames, aber auch ein sehr intensives, machen wir wahrscheinlich auch ein Ringen um einzelne Personen und Kandidaten, ein Abwägen. Und dann gibt es mehrere Bischöfe, die dann da auch ein Wort mit dazu beitragen.
Ja. Ich möchte nochmal zu Ihrer Familie zurück. Sie sind eines von 6 Kindern. Ja. Ist das eine sehr katholische Familie bei Ihnen auch gewesen und haben Ihre Geschwister ähnliche Wege eingeschlagen? Wie war das mit der Religion früher bei Ihnen?
Also ich komme aus einem sehr katholischen Dorf. Es gab zu meiner Kinderzeit, glaube ich, von den 1000 Leuten, die dort wohnten, waren vielleicht höchstens eine Familie protestantisch. Aber das ganze Leben war einfach von der Kirche, vom Leben des Kirchenjahres geprägt. Also auch bei meiner Familie. Ich komme aus einer Landwirtschaftsfamilie und da gibt es eben 2 Rhythmen. Das eine ist halt eben der Rhythmus der Natur. Man lebt in dem Naturkreislauf, in den 4 Jahreszeiten und natürlich immer sehr bestimmt und dominiert von der Versorgung des Viehs, damit man eben den nötigen Lebensunterhalt auch erwirtschaften kann.
Das heißt, Sie mussten auch viel mit anpacken früher?
Das war selbstverständlich, ja. Bis zum Abitur war ich mit eingebunden in bestimmte Dienste, gerade dann auch am Wochenende. Das ist so der eine Rhythmus. Und der andere Rhythmus wurde einfach vorgegeben durch das Leben als katholische Christen im Kirchenjahr. Also der Sonntag war immer ein ganz zentraler Tag. Also alles, auch die ganze Versorgung und Planung lief darauf hinaus, dass man am Sonntag halt eben nicht arbeitete, sondern nur das Allernotwendigste tat. Ansonsten wurde der Sonntag begangen. und ebenso die kirchlichen Feiertagen. Und das ging also so ineinander.
Aber passt das zusammen mit dem Sonntag, wenn Sie landwirtschaftlich, mit einer landwirtschaftlichen Familie groß geworden sind? Auch sonntags muss ja viel gemacht werden, da,
oder? Also am Sonntag musste das Vieh versorgt werden. Also die Kühe mussten natürlich gemolken werden und die Schweine mussten versorgt werden. Also das ist selbstverständlich. Und das wurde gemacht. Aber alles Vorbereitende, das wurde dann halt eben schon am Samstag erledigt, sodass man am Sonntag nur das Allernotwendigste getan hat, was unbedingt sein musste.
Und haben Ihre Geschwister einen ähnlichen Weg eingeschlagen oder gar nicht?
Meine Brüder haben, ich hatte eine ältere Schwester, die hat auch einen Landwirten geheiratet. Dann, ich war der Zweite. Dann mein Bruder nach mir, der ist Landwirt geworden, hat den Hof übernommen. Der Nächste ist Polizist geworden. Der dann folgende Bruder ist Zimmermannsmeister geworden und der Jüngste ist Metzger geworden.
Also das ist eine bunte Vielfalt.
Eine bunte Vielfalt, ja.
Ja, verrückt. Und dann kam der Anruf, oder wie war das, als Sie von Papst Franziskus dann zum Bischof von Dresden-Meißen ernannt wurden?
Da kam einfach dann noch einmal ein Anruf, der etwas verzögert war, weil man hatte mir das Domkapitel in Dresden-Meißen, hatte mich also von einer Dreierliste gewählt. Und dann ist es die Aufgabe des Domdekans, den Gewählten zu fragen, ob er bereit ist, die Wahl anzunehmen. Man hatte mir das per Einschreiben geschickt, dieses Schreiben, diese Anfrage. Die ist offensichtlich aber verzögert oder erstmal nicht angekommen.
Sodass das war 2016,
glaube ich. 2016, ja. Und dann bekam ich irgendwann den Anruf, ob ich denn das Schreiben erhalten hätte. Da konnte ich sagen, nein. Und dann wurde mir das mündlich vorgetragen und dann habe ich allerdings gesagt, ich warte dann erstmal ab, bis der Brief da ist, der dann am anderen Tag kam. Und dann habe ich mir allerdings auch da zwei Tage erbeten, um darüber gründlich nachzudenken, weil das ja für mich bedeutete, ich habe also im Grunde meine heimatliche Region verlassen und bin in ein ganz neues Lebensumfeld gegangen. Ich kannte in Dresden zwei Personen. Ansonsten war mir alles unbekannt und eben war der große Unterschied war eben auch, ich komme aus einem zum Teil sehr katholisch geprägten Land. Ich kannte auch die Diaspora, aber die Situation, sagen wir mal, der katholischen Kirche oder Christen überhaupt in den neuen Bundesländern war mir bekannt als Zahl, aber was das nun wirklich bedeutet, wie das Leben sich dann da gestaltet und wie sich das anfühlt, in einer so einer Situation zu leben. Davon hatte ich eben keine Kenntnis. Von daher war schon ein ganz großer Sprung, Vertrautes zurückzulassen und in ein neues Lebensumfeld, in ein neues Abenteuer zu gehen.
Das heißt, man rechnet aber auch überhaupt gar nicht damit, dass so ein Anruf kommt und dass Sie dann nach Dresden-Meißen gehen? Oder gibt es irgendwie so eine Vorwarnung, du könntest vielleicht und mach dir mal Gedanken dazu? Oder ist es?
Nein, eine Vorwarnung gab es nicht. Und ich habe nie darüber nachgedacht, ich könnte mal in den Osten gehen, in den Osten Deutschlands gehen. Das war für mich dann in der Tat eine große Überraschung. Das war dann plötzlich so.
Dann sind Sie als Westler quasi in den Osten gegangen. Wie sind Sie denn aufgenommen worden? War das was anderes, was Besonderes?
Also ich kann nur sagen, sehr freundlich und auch sehr herzlich. Vielleicht mit einer nicht ausgesprochenen Erwartung, mit Sicherheit. Also ich bin deswegen auch da zuversichtlich hingegangen, weil ich ja wusste, ich hatte mir das ja nicht ausgesucht, sondern ich wurde in dieses Amt gewählt von dem Domkapitel, von den Priestern. Und das hat mir innerlich einen großen Rückhalt gegeben. Ich habe es nicht angestrebt und habe mich auch nicht beworben. Aber die Tatsache, dass man mich gewählt hat und dass ja auch mein Vorgänger, das war der jetzige Erzbischof Heiner Koch, der wurde auch vor mir schon nach Dresden hin in dieses Amt gewählt. Ich habe das so als deutliches Signal verstanden, auch aus dem Bistum Dresden-Meißen. Es ist gut, dass wir für unser kleines Bistum, wo man ja miteinander auch ja sehr vertraut ist, die Priester kennen sich alle untereinander, dass es dann vielleicht doch gut ist, dass mal jemand von außen in dieses, wenn das schon ja vorhandene Bistum hineinkommt. So habe ich das wahrgenommen und ich habe auch wahrgenommen, dass man
die Impulse oder die Art und meine Art und Weise auch akzeptiert hat, auch wenn natürlich da auch eine gewisse Fremdheit besteht aus der, ja, aus den verschiedenen gewachsenen Kulturen. Jedes Bistum hat eine eigene gewachsene Lebenskultur oder sagen wir Umgangskultur. Das ist schon unterschiedlich. Aber im Grunde kann ich wirklich mit Dankbarkeit sagen, also ich habe sehr viel Akzeptanz gespürt und das spüre ich auch heute noch.
Und merkt man diesen Ost-West-Unterschied immer noch an vielen Ecken oder ist es nach 36 Jahren, glaube ich, mittlerweile Mauerfall, ist das Geschichte?
Also das ist nach wie vor spürbar. Aber da rede ich jetzt mal als jemand, der aus Westdeutschland in Ostdeutschland lebt und da seinen Dienst tut. Ich glaube, die Vorbehalte sind, meine ich, nach meinem Empfinden noch mal mehr auf der westdeutschen Seite. Vielleicht einfach, weil man zu wenig kennt. Und weil man, das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, jemand hat mir mal gesagt zu Beginn, den ich auch häufiger konsultiert habe, Sie können sich noch so viel Wissen über die Geschichte der DDR und über die Kirche in der DDR aneignen, sich anlesen, über die Bücher, und Sie können sich auch immer wieder kundig machen. Aber eines müssen Sie auch bedenken, Sie haben das, was die Menschen hier gefühlt haben und die katholischen Christen in ihren Gemeinden gefühlt haben, das haben Sie nicht gefühlt, konnten sie nicht fühlen, und das kann man auch nicht nachholen. Und da muss ich sagen, dem würde ich zustimmen. Vieles kann man wissen, aber hier gelebt zu haben, mit all den, sagen wir so, auch ja, Eingrenzungen und Einschränkungen, das ist etwas, was ich eben überhaupt nicht kenne. Eine Dame hat mir mal gesagt, ganz zu Beginn, lieber Herr Bischof, das will ich Ihnen mal sagen, es war sehr deutlich, wir haben hier durchgehalten, und dann kam der Nachsatz, das müssen Sie erstmal bringen. Und da möchte ich der Dame voll und ganz zustimmen. Ich habe nirgendwo erlebt, dass ich aufgrund meines Glaubens und meines Christseins in irgendeiner Weise bedrängt worden bin oder verlacht worden bin oder nicht ernst genommen wurde. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele unserer gläubigen, katholischen, evangelischen Christen ebenso, die jetzt natürlich zu der Elterngeneration gehören, hier erlebt haben in der Zeit der DDR.
Ich habe gestern mit einer Helfenden gesprochen aus Magdeburg, die sagte, mich nervt das total. Ich bin keine Ostlerin. Ich bin eine Mitteldeutsche. Und ich verstehe nicht, warum die Menschen nicht einfach sagen, ich komme aus Mitteldeutschland.
Ja, das ist für mich schon schwer zu kommentieren. Ich habe mir eigentlich immer als Grundsatz genommen, ich möchte zuhören, hören und verstehen. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich nach. Ganz am Anfang, als ich in Dresden war, hatte die jetzige Sozialministerin, Frau Köpping, ein kleines Büchlein veröffentlicht, und das war richtig sicherlich in Richtung Westdeutschland gerichtet. Und dieses Büchlein hieß einfach, nun integriert uns doch mal endlich. So, ich glaube, das ist noch nicht wirklich geschehen. Und ich bin sicherlich jemand, der jetzt mich stark macht für die Interessen der Ostdeutschen, auch innerhalb der Kirche, innerhalb der Bischofskonferenz. Also ich kämpfe für den Osten und dafür, dass man uns wahrnimmt in der Unterschiedlichkeit, aber auch wahrnimmt als das, was wir sind. Wir sind eine kleine, lebendige Diaspora-Kirche und manchmal auch in Bedrängnis, keine Frage, aber auch eine Kirche, die lebendig ist und sehr selbstbewusst auch Krisen durchgestanden hat und sich krisenfester sind als manche Themen, die in Deutschland, Westdeutschland so durch die Bistümer gehen.
Wie sehr genießen Sie es, durch Dresden zu laufen, in Ihre neue Heimat?
Ja, also die Dresden, da ich wohne ja nur mitten in der Stadt, in der Nähe der Kathedrale. Das ist so ein wunderschöner, ja, das ist die alte Stadt Dresden, die wieder auferbaut worden ist. Sehr schön, sehr einladend. Und diese Stadt wird natürlich im Wesentlichen von den Touristen auch geprägt. Und das macht eine Stadt natürlich sehr lebendig und auch sehr bunt. So, das ist für mich eine Freude, mache ich gerne. Und dann die eigentlichen Dresdner Läden, die Ur Dresdner, die leben halt eben in der Neustadt und mehr in den schönen Stadtteilen rundherum an der Elbe entlang und auch in Richtung Erzgebirge oder auch weiter Richtung Osten. Also es ist eine wunderschöne Stadt und wunderschöne Menschen.
Wir sind hier zusammen auf der Malteser Wallfahrt. Wir haben ungefähr Halbzeit jetzt gerade. Wie sehr haben Sie die 2 Tage genossen? Was hat das mit Ihnen gemacht? Was haben Sie festgestellt?
Also erstmal bin ich immer wieder beeindruckt von dem hohen Einsatz der sowohl der hauptberuflichen Malteser, die nun ja auch eine solche Wallfahrt organisatorisch stemmen. Wenn man das überlegt, wir sind an den fast 700 Personen hier unterwegs. Und das ist ein gewaltiger organisatorischer Aufwand, der hier so bewältigt werden muss. Das ist die eine große Gruppe. Und die zweite große Gruppe sind die vielen ehrenamtlichen Helfer, die gerade unermüdlich auch an die Seite derer sind, die dann auf den Rollstuhl angewiesen sind und die viele Unterstützungen brauchen. Und das jetzt in Rom. Rom ist nun nicht gerade sehr behindertenfreundlich, wenn ich nur an die hohen Bordsteinkanten denke und die doch nicht sehr guten Bürgersteige. Das ist schon eine physische Anstrengung sowohl für die Begleiter wie auch natürlich für diejenigen, die hier zur Wallfahrt als Pilger gekommen sind. Das macht ganz, ganz großen Eindruck. So. Das Zweite ist, ich erlebe ganz viel Geduld bei allen. Auch heute gab es eine organisatorische Panne, einfach weil man der Gottesdienst war offensichtlich nicht angemeldet.
Wir waren heute in St. Paul vor den Mauern.
In St. Paul vor den Mauern, genau. Aber dann hat man doch mit etwas Beharrlichkeit es ermöglichen können und den Verantwortlichen vor Ort, also den Benediktinern dort, sagen können, also wir können jetzt nicht mit 700 Leuten wieder in die Busse steigen, von denen sind an die 200 angewiesen auf einen Rollstuhl, also das geht nicht, wir müssen hier irgendwie eine Lösung finden, die man dann gefunden hat, in dem 1,5 Stunden später dann doch der Gottesdienst stattfinden konnte. Und das alles mit einer großen Gelassenheit, auch mit der großen Gruppe und den Einschränkungen, die das dann mit sich brachte, auch von der Verpflegung her. Da muss ich sagen, ist auch ganz viel Rücksicht und ganz viel Geduld mit dem Spiel. Das macht schon Eindruck, das zu sehen. So, für mich ist das immer wieder beeindruckend, das zu erleben.
Heute war St. Paul vor den Mauern. Gestern waren wir im Petersdom. Auch da haben wir eine feierliche Messe zelebriert. Sie haben die zelebriert. Sie haben die auf dem Hauptaltar im Petersdom zelebriert. Eine Premiere, glaube ich, für
ja,
Sie.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das auch eine Premiere, die jetzt sozusagen ins halbe Jahr hinein gehört. Bisher war das also gar nicht Usus, dass also Pilgergruppen, da müssen schon ganz, ganz große Gruppen sein, dort am Hauptaltar die Messe feiern zu können. Mich hat das insofern in besonderer Weise bewegt. Also erstmal habe ich mir vorgestellt, da wo ich dann stand und stehen musste am Altar, wer hat da vor mir gestanden? Oder in all den Jahren, da denke ich zurück an die Päpste, Paul VI. Habe ich bewusst erlebt, dann natürlich Johannes Paul II., Benedikt, Franziskus und jetzt auch Leo. Und vor allen Dingen habe ich mich erinnert, das geht natürlich weit in meine Kinderzeit zurück, Paul VI. War im Zweiten Vatikanischen Konzil der Papst, der die Konzelebration ermöglicht hat. Das heißt, er stand in der Mitte und um ihn herum am Altar waren eine Reihe von Bischöfen, mindestens sicherlich also 15 bis 20. Und die erste Konzelebration, die es dann in der Kirchengeschichte gegeben hat, das habe ich als Bild vor Augen. Und jetzt an diesem Ort stehen zu dürfen, das ist schon etwas sehr, sehr bewegend. Ich glaube, kein Bild oder keine Kirche, kein Altar mit diesem großen Baldachin ist in der Welt so sehr bekannt und identifiziert als eben dieser Raum und dieser Altar mit dem Baldachin.
Genießt man das auch dann in der Messe?
Das war ein Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, aber ansonsten versuche ich eben den Gottesdienst zu feiern. Und eigentlich ist ja das der Teil, der am Altar dann gesprochen wird von dem zelebrierenden Priester oder Bischof, ist ja schlicht und ergreifend ein einziges Gebet. Und da versuche ich mich dann auch schon hineinzuversetzen. Ich spreche jetzt ein Gebet mit und für das ganze versammelte Volk Gottes und für die Kirche. Das ist für mich eigentlich dann, ja, das ist der Sprung in eine andere Wirklichkeit hinein. Und für mich ist das immer das Bemühen. Ich bete hier mit den Menschen und für die Menschen.
Wenn man Sportler ist, hat man ja Vorbilder oder einen Lieblingssportler. Ist es bei Ihnen auch, gibt es irgendwie so einen Lieblingspapst oder einer, der Sie besonders geprägt hat?
Nun ja, ich würde sagen, jeder Papst hat eben seine Spuren hinter mir, also hinterlassen. Und wenn ich jetzt gerade auf Papst Franziskus sehe, den ich natürlich auch sehr intensiv wahrgenommen habe, weil er ja auch in der Kirche einige Fenster geöffnet hat und ein bisschen was gewebelt hat, da hat mir sehr gefallen, im Grunde ist er ein pastorales Konzept, was er natürlich als Jesuiten, Schüler und Jünger übernommen hat, nämlich so diesen Dreisatz, unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu begleiten, ihnen helfen, dass sie eine Unterscheidung der Geister machen können, also will ich auch vom Gewissen her unterscheiden können, was ist jetzt gut, was ist richtig. Also diese Fähigkeit, Menschen in der Unterscheidung der Geister zu helfen und zu assistieren. Ein zweiter Punkt ist das bei Franziskus. Und dann das dritte ist Menschen integrieren. Und das, glaube ich, ist für mich ein wichtiger Punkt. Vieles von dem, was wir in den Jahren davor auch erlebt haben in der katholischen Kirche, hatte immer auch wieder den Charakter von Ausgrenzen. Und ich sehe Papst Franziskus als jemanden, der gesagt hat, also die Kirche ist für alle da. Wie oft hat er das betont? Und das ist auch unsere Aufgabe. Natürlich alle, die in der Seelsorge tätig sind und sicherlich auch der Bischof allen voran. Die Menschen, die sich schwer tun und die irgendwie auch zu kämpfen haben mit der Kirche und die mit dem Leben zu kämpfen haben, wie auch immer, sie zu integrieren, dass sie Teil der Gemeinschaft der Kirche sein können und sich als solche erleben. Das ist nach meinem Dafürhalten eine ganz zentrale Botschaft von Papst Franziskus. Und ich sehe, dass Papst Leo das im Grunde jetzt aufgreift. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Glauben Sie, dass es so eine Kontinuität gibt von Papst Leo?
Das glaube ich sehr wohl, ja. Leo hat ja als Kardinal auch die Weltsynode miterlebt, alle Sitzungen. Und er ist sicherlich anders. Und er ist vielleicht nicht der typische, sagen wir mal, vom Typus der Lateinamerikaner. Dafür ist er dann sicherlich auch von zu Hause her eben ein Amerikaner, der aber viele Jahre auch in Peru als Bischof gewirkt hat, von daher auch die lateinamerikanische Kirche kennt und durch seine Tätigkeit als Ordensoberer der Augustiner auch mit der Weltkirche eine Vertrautheit gewonnen hat. Er ist, glaube ich, viel unterwegs gewesen in vielen unterschiedlichen Ländern. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte Prägung, die er durch alle diese Dinge bekommen hat. Aber von daher glaube ich auch, dass er die Linie von Franziskus fortsetzen wird, vielleicht etwas bedächtiger und etwas abgeklärter, oder er hat eben auch etwas, er hat auch die Kurie, in der Kurie gelebt und gewirkt, er kennt von daher auch die Kurie und weiß dann vielleicht doch auch mit viel Klugheit die Dinge innerhalb der Kurie voranzubringen.
Haben Sie Papst Leo schon kennengelernt?
Nein. Das werde ich dann morgen wahrscheinlich bei der Audienz zum ersten Mal erleben können.
Ist für Sie auch was Besonderes dann, oder?
Das ist in der Tat. Ich freue mich, bin gespannt, wie es in der persönlichen Begegnung mit ihm dann sein wird. Bisher habe ich immer nur die Fotos, die Bilder gesehen aus dem Fernsehen und jetzt ihn dann mal live zu erleben, ja, mal gucken.
Und Franziskus haben Sie aber häufiger getroffen?
Franziskus habe ich häufiger getroffen bei den verschiedenen Audienzen mit verschiedenen Gruppen, aber auch hatte einmal die Gelegenheit, eine private Audienz zu haben, eine halbe Stunde mit ihm zu reden. Auch das war eine sehr, sehr, ja, dichte Begegnung.
Da spricht man dann Italienisch oder?
Ich habe Italienisch gesprochen, über Teile auch in Deutsch. Franziskus hat auch Deutsch verstanden, wenn man ganz langsam spricht, aber hatte eben keine Praxis im Deutschen. Also das ging ganz gut hin und her. Und bei dem neuen Papst sagt man Ähnliches, dass er Deutsch versteht, aber auch keine Sprachpraxis hat. Ansonsten geht man es ins Italienische.
Ist die Wallfahrt für Sie mit den Maltesern hier eine besondere immer wieder? Sie sind ja auch häufiger mit dabei, gerade jetzt dann auch im Heiligen Jahr.
Also ich war in den letzten Jahren immer mit dabei. Das muss ich sagen, ist immer ein Highlight, einfach das, diese Gemeinschaft zu erleben und eben auch die, das hohe Engagement der vielen Ehrenamtlichen wahrzunehmen, dieser Dienst an den Menschen, also um da ein Stückchen mit hineingenommen zu sein. Und jetzt in meiner Aufgabe als Bundesseelsorger der Malteser, des Malteser Hilfsdienstes, die Menschen auch darin, in diesem Engagement zu stärken, zu ermutigen und das auch wertzuschätzen, das ist mir ein großes Anliegen.
Wie viele freie Tage haben Sie eigentlich so in der Woche? Gibt's die?
Gelegentlich. Ja, das ist immer ein Kampf mit dem Kalender und.
Wer gewinnt, der Kalender oder Sie?
Im Augenblick gewinnt der Kalender mehr als ich selber. Dann ist natürlich klar, dass ich da auch dann immer auch das Bedürfnis der anderen sehe und dann ich selber manchmal zu kurz komme, dahingehend, ich brauche dann mehr Schlaf oder auch einfach Zeiten der Entspannung. Aber es sollte mir jetzt besser werden.
Und wenn Sie Urlaub machen wollen, können Sie auch lange Urlaub machen? Oder?
Also Urlaub ist für mich selbstverständlich. Das ist für mich der Monat August. Und dann, da sind verschiedene Dinge dann drin, auch natürlich Familienbesuche, Freunde besuchen, aber auch eine Zeit der billigen Entspannung. Ich habe ein Jahr in Freiburg studiert und bin von daher mit dem Freiburg im Breisgau, dem Kaiserstuhl, eigentlich sehr vertraut und da hatte ich mich dann gerne auf.
Und den Urlaubsantrag, den unterschreiben Sie selber? Oder müssen Sie einen Rosenkranz mehr beten? Oder wie funktioniert das?
Also ich unterschreibe keinen Urlaubsantrag, sondern das wird abgestimmt mit dem Generalvikar, der ja dann mein Stellvertreter ist. Und wir haben die Regelung, er geht im Monat Juli und ich gehe im Monat August. Das braucht keinen Antrag mehr.
Jetzt sind Sie 1952 geboren. Ich muss Ihr Alter nicht verraten, das kann man sich dann selber ausrechnen, wenn man möchte. Andere sind da schon in Rente. Die gibt es bei Ihnen aber nicht so, oder?
Die Rente kommt, die Pension kommt auf jeden Fall auch. Es ist ja im Kirchenrecht vorgesehen, dass der Bischof zum 75. Lebensjahr das Rücktrittsgesuch beim Heiligen Vater einreichen muss. Und das werde ich auf jeden Fall auch tun.
Und der darf dann 24 Stunden überlegen?
Man sollte es etwas eher einreichen als am Tag vorher. Wenn man das zum 75. In der Regel ist es so, dass die Bischöfe und die Weihbischöfe ebenso mit Vollendung des 75. Lebensjahres in Ruhestand gehen können. Mhm.
Was wünschen Sie der katholischen Kirche für die nächsten Jahre?
Ja, Sie wissen, ich komme aus der Landwirtschaft und mein Leben ist auch sehr geprägt von den Bäumen. Die großen, schönen, ausladenden Bäume, wenn sie dann so richtig in der Blüte stehen, sie können und sie stehen fest in allen Stürmen. Das habe ich immer wieder vor Augen. Sie brauchen aber Wurzeln. Und je tiefer diese Wurzeln gehen, umso stabiler sind sie. Und das würde ich auch gerne als Bild für die Kirche übertragen. Aber die Kirche lebt halt eben nicht nur von irgendetwas und irgendwelchen Gebäuden, sondern sie wird gelebt und gebildet von vielen gläubigen Menschen. Und ich bin davon überzeugt, und das ist auch mein Bemühen in der Verkündigung, dass die Menschen ihren Glauben in der Beziehung zu Christus, also der Glaube ist nicht irgendetwas, für mich hat er einen Namen, und der Name ist Jesus Christus und ich bin zutiefst davon überzeugt und das ist auch meine Lebenserfahrung. Er ist mit seinem eigenen Wort gesprochen Weg, Wahrheit und Leben. Und je mehr ich mich da hinein vertiefe und je mehr gläubige Christen sich da hinein vertiefen, will ich Jesus Christus entdecken können für sich, dass er Weg, Wahrheit und Leben ist. Wächst der Baum, bekommt der Baum kräftige, stabile Wurzeln und kann sich nähren und dann kann er sich auch inmitten der Welt entfalten und bietet Schutz und bietet Geborgenheit. So, das ist so mal ein Bild, das ich gerne auch für die Kirche anwenden würde. Es wird Zeit, dass wir uns immer wieder und wird auch intensiver unsere Christusbeziehung vertiefen. Dann werden sich die anderen Fragen möglicherweise auch klären lassen. wenn man aus einer größeren Tiefe kommt. So, das ist so mein Bild, mein Wunsch für die Kirche.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich. Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen diesen Podcast zu machen und wünsche Ihnen alles Gute und schöne Tage für die Malteserwallfahrt. Vater.
Ja, danke ebenso.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.